wenn wir uns da in unserer Gleichwürdigkeit anerkennen und uns die Lust an der Innovation und an der Vielfalt bewahren, dann ist das doch ein positives Bild von der Zukunft, die ich habe.
ContalK. Herzlich willkommen zu ContalK. Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership von Gesundheit und Sozialem. Heute mit einer Persönlichkeit, die von Baby Berlin nach Baby Bochum gereist ist. Dr. Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Lieber Dr. Rock, herzlich willkommen. Seien Sie mir gegrüßt.
Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Bochum. Und diese Woche geht es weiter nach Bremen. Und Bremerhaven ist in der Tat eine Themenwoche mit B.
Sehr gut, das trifft sich doch gut. Ja, Sie sind Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, hatten, glaube ich, jetzt das 24-jährige Dienstjubiläum. Ist das richtig?
Das stimmt. Bis zum großen Jubiläum ist es noch ein Jahr.
Sehr gut. Dann wollen wir da schon mal so ein bisschen drauf hinschauen. Vorher aber noch, das ist gute Sitte und Brauch hier in diesem Podcast, die Bitte an Sie, wenn Sie noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wer ist eigentlich Joachim Rock? Was hat ihn geprägt? Und wie sind Sie jetzt eigentlich dahin gekommen, wo Sie jetzt sind?
Das berühmte Nähkästchen, das greife ich dann mit Vergnügen auf. Ich bin jetzt auch schon etwas über ein halbes Jahrhundert alt und darf seit einem Jahr als Hauptgeschäftsführer dem Paritätischen Wohlfahrtsverband vorstehen. Das ist ein Jahr gewesen, das auch im letzten Jahr durch das 100-jährige Jubiläum des Verbandes geprägt wurde. Und da hatten wir einen großen Wechsel. Ich habe das Privileg bekommen, das Amt des Hauptgeschäftsführers in der Nachfolge von Ulrich Schneider ausüben zu können. Ich bin, wie Sie schon gesagt haben, jetzt schon 24 Jahre dabei. Das ist eine sehr gute Vorbereitungszeit. Habe in der Zeit das Amt des persönlichen Referenten der Bundesvorsitzenden wahrgenommen, dann das Amt des Grundsatzreferenten und seit 2011 das Amt des Abteilungsleiters Sozialpolitik im Paritätischen Gesamtverband und hatte da auch großartige Möglichkeiten, dem Verband in seiner ganzen Vielfalt und Größe kennenzulernen. Gebürtig komme ich aus Nordhessen. Ich bin Diplom-Verwaltungswirt, habe eine solide Ausbildung im gehobenen, nicht-technischen Dienst der öffentlichen Verwaltung, wie es so schön heißt, gemacht beim Landeswohlfahrtsverband Hessen. Also Wohlfahrtsverbände säumen nicht nur in paritätischer Provenienz meinen Berufsweg und habe danach noch Politikwissenschaft studiert an der Freien Universität Berlin, dort als Diplompolitologe abgeschlossen, habe dann neben meinem Einstieg im Paritätischen Wohlfahrtsverband noch promoviert am Fachbereich Sozialwesen der Universität Kassel über das Themenfeld Wohlfahrt im Wettbewerb, wo es insbesondere auch um wirtschaftliche Bedingungen freier Wohlfahrtspflege im Zusammenhang mit dem europäischen Kontext und dem europäischen Beihilfenrecht ging und fühle mich dadurch ganz gut gerüstet für das, was an Herausforderungen mit diesem Amt verbunden ist. Und die kenne ich auch aus meiner langjährigen Begleitung, ja fast immer auch in enger Begleitung der Verbandsgremien in meinem Berufsleben inzwischen sehr, sehr gut. Und ich profitiere aber auch noch von meiner Ausbildung, die ich im öffentlichen Dienst gemacht hatte. Es hat zwar, wie ein alter Dozent von mir immer sagte, einen niedrigen Tauschwert, aber einen sehr hohen Gebrauchswert. Und das ist für jemanden, der mit öffentlichen Institutionen immer noch regelmäßig und eng zusammenarbeitet, auch eine wirklich gute Grundlage.
Ja, erstmal vielen Dank. Und jetzt sind Sie ja sozusagen an der Spitze des Paritätischen Gesamtverbandes und ehrlich gesagt, nach meinem Dafürhalten in einer Zeit, die, ja, wie soll ich sagen, einigermaßen herausfordernd ist, also Stichwort politische, gesellschaftliche Umfeldfaktoren, wir haben das Thema Spaltung, Fachkräftemangel, soziale Ungleichheit, ich könnte das jetzt fortsetzen. Und da, wie soll ich sagen, hat sich für mich so die Frage gestellt, wenn Sie so persönlich zurückschauen, was hat Ihnen denn eigentlich auf Ihrem Weg das Rüstzeug gegeben, um heute in Ihrer Rolle klar und wirksam zu führen? Weil gerade in so einer Zeit voller Unsicherheit braucht es ja eine Klarheit und eine Wirksamkeit, um überhaupt sozusagen die Navigationsroute klar zu haben.
Das ist sicherlich, dass ich die Möglichkeit hatte, mit vielen tollen Persönlichkeiten innerhalb und außerhalb des Verbandes zusammenzuarbeiten und von denen stetig lernen zu können, wie die mit aktuellen Herausforderungen umgehen und gleichzeitig sich das Interesse und die Neugier zu bewahren, immer neue Persönlichkeiten auch kennenzulernen, neue Ideen zu entwickeln und da nicht stehen zu bleiben, auch wenn der Paritätische, wie die freie Wohlfahrtspflege insgesamt auf Bundesebene jetzt schon über 100 Jahre alt ist, ist das ja ein Bereich, der sich stetig verändert hat. Wenn man sich nicht stetig verändert, dann kommt man gerade als Verband nicht zu solchen Geburtstagen. Und da habe ich sehr viel von unserer damaligen Verbandsvorsitzenden gelernt, von den tollen Leitungspersönlichkeiten im Paritätischen Wohlfahrtsverband, aber auch von den breiten Netzwerken in Politik, in Kultur, in der Verbandsarbeit, viele Geschäftsführungskollegen. Und das ist ein Lernprozess, der bis heute dann fortreicht und der mich, glaube ich, auch in die Lage versetzt, in ganz unterschiedlichen Situationen immer auch Netzwerke konsultieren zu können, um auch Gedankenspiele zu machen, in welche Richtung könnte es gehen, immer wieder auch die eigenen Pläne und Absichten zu diskutieren, auf den Prüfstand zu gehen, ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in solchen Zeiten der Polykrisen, wie es jetzt so häufig heißt, und der herausfordernden Veränderungen.
Ja, also was ich mich ja immer frage, ich meine, so in Ihrer Position, Sie sind ja, wie soll ich sagen, da eigentlich mitten im Spotlight, ja, von ganz unterschiedlichen Stakeholder-Interessen, so würde ich es mal sagen, politischen Interessen, gesellschaftlichen Interessen, und da prallen ja doch auch etwas divergierende Interessenslagen wahrscheinlich aufeinander. Wie kriegen Sie sozusagen das hin, quasi eigene Position zu beziehen und gleichzeitig auch konsensfähig zu bleiben? Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren ist Kernkompetenz. Der Paritätische hat 10.800 verschiedene Mitgliedsorganisationen. Und wenn ich sage verschieden, dann meine ich nicht nur, dass es quantitativ unterschiedliche Entitäten sind, sondern dass da auch ganz unterschiedliche Prägungen dahinter stehen. Da muss man viel kommunizieren. Und das ist eine gute Grundlage, um auch mit Politik, mit Verwaltung, mit den unterschiedlichen Interessen dann hantieren zu können. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich den Respekt vor den Positionen des und der anderen jeweils bewahrt, dass man die Neugierde auf Debatte sich dann auch bewahrt, dass man auch anerkennt, welche Grenzen andere Menschen, andere Institutionen auch in ihren Handlungsspielräumen haben. Und dass man immer wieder versucht, wie kann ich die Brücke bauen, wie kann ich zu einem neuen gemeinsamen Ergebnis kommen. Und das ist, finde ich, immer wieder eine Herausforderung, klar, aber es ist vor allem hochspannend. Und der Paritätische hat im Lauf seiner Geschichte ja auch solche Wandlungsprozesse vollzogen. Er hat die Selbsthilfe zu großen Teilen in seiner Verbandsorganisation dann mit integriert und auch eine Heimat gegeben, hat auch sein eigenes Verbandsprofil dadurch verändert. Und so haben wir sehr viele Veränderungsprozesse und sind da sehr gut für gerüstet. Und das sind Qualifikationen, die man in dieser Zeit braucht. Weil wir merken in der Tat, Sie haben es gesagt, die soziale Polarisierung, die auch in einer politischen Polarisierung mündet und die jetzt auch wieder zu Kulturkämpfen führt. Und das ist eine unheimlich gefährliche Entwicklung, die uns umtreibt, denn bei Kulturkämpfen gibt es keine Gewinner.
Wohl wahr, das stimmt. Was ich häufig erlebe, wenn ich mit Geschäftsführung und Vorständen spreche, die sagen, eieiei, dieses politische Geschäft, das wäre gar nichts für mich. Ja, ich will Dinge umsetzen, ich will sozialunternehmerisch wirken, ich will Dinge gestalten quasi vor Ort. Und dieses Politikgeschäft ist irgendwie, wie soll ich sagen, langsam und mühsam. Man weiß nicht so genau, was da rauskommt. Wie gehen Sie denn persönlich damit um? Also wie schaffen Sie das, dass Sie das motiviert und dass Sie da dranbleiben sozusagen, gerade vor dem Hintergrund, dass politische Prozesse naturgemäß halt manchmal auch etwas langsam und mühsam sind?
Langsame und mühsame Prozesse kennen wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer aus vielen Phasen ihres Lebens. Ich glaube, ganz wichtig ist dabei, dass sowohl die freie Wohlfahrtspflege auch die Politik gemeinsame Verantwortung hat für die Demokratie, für das Fortleben und Entwickeln der lebendigen Demokratie und das gerade auch vor Ort. Die größten Teile der Politik spielen sich ja nicht in dem kleinen Epizentrum um Berlin-Mitte herum ab. Das ist ja die lokale Demokratie, das ist lokale Sozialpolitik. Und da überschneidet sich das ja häufig. Menschen, die sich in Vereinen engagieren, in Sport, Kultur, aber eben auch in der freien Wohlfahrtspflege, auch im politischen Bereich, da weiß man, welche Bedeutung dieses Setzen von Rahmenbedingungen durch Politik hat. Und wir sehen, wie wichtig ist, dass Menschen sich engagieren. In der freien Wohlfahrtspflege, in der Kultur, aber auch in der Kommunalpolitik. Das heißt, da gibt es ganz starke Verbindungen zwischen den Bereichen. Natürlich sind die Aufgaben und die Logiken ein gutes Stück weit unterschiedlich, aber wir haben gemeinsame Interessen und das ist in dieser Phase sehr wichtig, dass wir als Politik und als Wohlfahrtspflege auf diese enge Zusammenarbeit achten müssen, weil die Wohlfahrtspflege gehört auch zu den Organisationen, die die lokale Demokratie ganz wesentlich am Leben erhalten. Das ist vielerorts jetzt schon gefährdet. Das darf nicht passieren, da haben wir wirklich viel zu verlieren und deshalb ist das auch die gemeinsame Herausforderung, die die Bereiche zusammenschweißt.
Na, das wollte ich gerade fragen. Also dieses Thema Politikgestaltung, Gesellschaftsgestaltung als Leadership-Aufgabe, ja, so kann man es ja eigentlich auch interpretieren, wenn ich Sie so richtig verstehe. Welche Rolle spielen denn eigentlich Wohlfahrtsverbände und ihre Führungen eigentlich für die demokratische Debatte in Deutschland? Wie schätzen Sie das ein?
Die spielen eine Riesenrolle und das ist eine immense Verantwortung, die Wohlfahrtsverbände dann wahrnehmen, weil neben der öffentlichen Verwaltung sind es nur noch die Wohlfahrtsverbände, die in wirklich jeder Gemeinde, jeder Gebietskörperschaft präsent sind mit ihren Angeboten und Diensten. Wir haben über 2 Millionen hauptamtliche Beschäftigte, aber noch viel mehr freiwillig engagierte Menschen in der freien Wohlfahrtspflege. Und im Schnitt ist es in der sozialen Arbeit, in der Wohlfahrtspflege so, dass jeder Mitarbeitende durchaus 20 Kontakte zu anderen Menschen dann an einem Arbeitstag hat. Und das sind häufig Kontakte, wo man sich viel unterhält, wo man Stimmungen mitkriegt. Das heißt, die freie Wohlfahrtspflege hat eine Seismographenfunktion auch für gesellschaftliche Prozesse, nimmt diese Polarisierungsprozesse sehr stark wahr, hat aber auch die Möglichkeit zu beeinflussen. Und Aufgabe von Führung ist es dann natürlich in dem Zusammenhang, Orientierung und Unterstützung zu bieten, einen klaren Kompass zu präsentieren, eine Wertehaltung, der man sich auch treu bleiben muss als Verband, aber auch als Führungspersönlichkeit und die Unterstützung zu bieten, die die Kolleginnen und Kollegen vor Ort für ihre Arbeit dann auch brauchen. Und das hat sich gewandelt, denn häufig sind inzwischen auch Menschen vor Ort Anfechtungen und Anfeindungen ausgesetzt, ganz konkret. Da müssen wir Unterstützung leisten, sonst ziehen sich diese Menschen zurück, was man ihnen häufig auch gar nicht verdenken kann. Aber es wäre für die Demokratie toxisch und gefährlich. Deshalb ist es auch eine Herausforderung für freie Wohlfahrtspflege und als Führung, genau das im Blick zu behalten und für Unterstützung zu sorgen.
Also das finde ich ja wirklich ein sehr, sehr erschreckendes Beispiel, wenn es da Menschen dezentral vor Ort gibt, die sich auch Anfeindungen gegenüber sehen. Wie unterstützen Sie da oder wie kann man sich so eine Unterstützung vorstellen von Ihnen?
Zum Beispiel, indem wir jetzt ein extra Referat in den letzten Wochen eingerichtet haben mit einer Kollegin, die speziell Handreichungen erarbeitet, Aufklärungsarbeit leistet für Menschen, die von Anfeindungen betroffen sind. Wir sehen es, dass gerade rechtsextreme Akteure gezielt Videoaufnahmen aus vertraulichen Konferenzen herausziehen und dass sie versuchen, Menschen gezielt zu diskreditieren, in Angst zu versetzen. Das hat ein ziemlich erschreckendes Ausmaß angenommen. Wir sehen auch, dass die Rahmenbedingungen für beispielsweise Inklusion immer stärker in Frage gestellt werden, auch von Kulturkämpfern und Rechtsextremisten, das Verständnis für gesellschaftliche Vielfalt. Und wir wollen für diese gewandelten Bedingungen, weil viele Kolleginnen und Kollegen das nicht gewohnt sind, dass sie jetzt angefeindet werden, dass sie mit schwierigen Instrumenten und Methoden drangsaliert werden, in ihrer Arbeit auch persönlich bedroht werden, da müssen wir konkrete Unterstützungsmaßnahmen geben. Das hat viel mit innerverbandlicher Schulung, mit Bildung, mit Argumentationshilfen und mit der Vermittlung von Kooperationspartnern und professioneller Beratung dann zu tun. Das geht auch bis in den rechtlichen Bereich hinein.
Ja, das glaube ich. mich erschüttert das immer, wenn ich sowas höre und auch diese allgemeine Wahrnehmung, dass es gesellschaftlich schon anspruchsvoller wird und polarisierend wird. Gibt es denn auch, wie soll ich sagen, positive Aspekte, die Sie wahrnehmen? Also besteht Hoffnung quasi für unsere Gesellschaft und für die Demokratie aus Ihrer Sicht?
Hoffnung besteht immer. Wir müssen die richtigen Lehren daraus ziehen. Und das bedeutet, dass wir gerade die lokale Demokratie stärken müssen. Denn freie Wohlfahrtspflege, und das gehört zu ihren Qualitäten, gehört zu denen, die noch die Orte anbieten, wo sich Menschen aus unterschiedlichen sozialen Milieus mit unterschiedlichen Einkommen, unterschiedlichen auch kulturellen und Vermögenshintergründen dann noch begegnen. Wenn Sie in andere Bereiche schauen, die stärker kommerzialisiert sind, dann gibt es diese Begegnungsräume nicht mehr. Das sind die Kindertagesstätten, wo noch unterschiedliche Menschen dann zusammentreffen, sich auch austauschen. Das sind Beratungsstellen, das sind auch die stationären Pflegedienste. Wir erreichen wirklich noch die ganze Breite und haben deshalb ein hohes Potenzial, da vermittelnd tätig zu sein. Das können wir, glaube ich, gut nutzen, aber wir können das nicht nur aus eigener Kraft, sondern brauchen da öffentliche Unterstützung. Da gehört dazu, dass man uns nicht nur als qualitativ hochwertige soziale Dienstleister vor Ort wahrnimmt, sondern auch unsere separate Rolle für die Akquise von freiwilligem Engagement, für die Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten und damit für den Fortbestand der lokalen Demokratie, dass man die auch separat anerkennt und das zusätzlich unterstützt.
Jetzt haben Sie gerade was gesagt, was das Thema Übernahme von Verantwortung angeht und dergleichen. Hört man ja auch allen Orten, dass so diese Frage oder die Bereitschaft, dass Menschen Verantwortung übernehmen wollen, vielleicht eher rückläufig ist. Jetzt arbeiten Sie ja an der Spitze des Paritätischen eigentlich auch nahe an den Schnittstellen, ja, nämlich zu Politik, Verwaltung, Medien. Und wie soll ich sagen, welche Veränderungen nehmen Sie denn wahr, gerade was auch die Übernahme oder die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung angeht?
Da ist Verantwortung wirklich ein gutes Stichwort, weil da habe ich in meiner Berufserfahrung wirklich jetzt gravierende Veränderungen, ich will sogar sagen tektonische Verschiebungen erlebt, wenn ich nur mal, um das Beispiel zu nehmen, den kleinen Kosmos in Berlin-Mitte mir anschaue, dann war es vor 20 Jahren so, wenn man in den Bundestag gegangen ist, dann konnte man sich mit Abgeordneten herzlich streiten. Dann hat man die Argumente der Kollegen dann deutlich gehört und dann wurde in der einen oder anderen Art und Weise gesagt, da helfe ich euch, da unterstütze ich euch oder das könnt ihr mit mir nicht machen. Da gab es eine klare auch Verantwortungsübernahme.
Ja.
Wenn ich heute im Bundestag unterwegs bin, dann wird meistens ein sehr großes Verständnis zum Ausdruck gebracht, auch wenn man unterschiedliche Positionen dann hat. Es wird sehr zugewandt kommuniziert, aber es endet dann gegenteilig in der Regel damit, dass man sagt, aber ich kann da leider ganz wenig für euch machen, ich bin da auch hilflos.
Ach so.
Und wenn man sieht, dass Engagement davon lebt, dass Menschen auch Selbstgestaltungsmöglichkeiten haben und erkennen, dass sie Veränderungen erzielen können, dann ist die Grundaussage, die in Politik und Verwaltung häufig transportiert wird, wir können da gar nichts machen, eine ganz, ganz gefährliche Symptomatik im Moment für die Debatte. Und da müssen wir, glaube ich, sehr stark darauf achten, dass die Menschen vor Ort, aber auch in allen möglichen anderen Funktionen ihre Gestaltungsmöglichkeiten entdecken und auch von den Begrenzungen, die dem entgegenstehen, ein Stück weit wieder mehr Freiheiten bekommen. Und das ist ja auch die Essenz dessen, was freie Wohlfahrtspflege ausmacht, dass man nicht nur in irgendwelchen Routinen bürokratisch kanalisiert, dann bestimmte Verrichtungen unternimmt, sondern dass man die Freiheit hat, auch nach den eigenen Bezügen und Interessen soziale Arbeit zu gestalten. Und da können wir uns mehr Freiheitsspielräume vorstellen. Da müssen wir hinkommen.
Okay, sehr gut. Jetzt sind wir ja so ein bisschen bei dem Thema, was könnte oder sollte sich verändern? Ich würde es mal konkret machen. Nehmen wir mal an, eine gute Fee würde kommen und würde sagen, lieber Dr. Rock, Sie haben jetzt 3 Wünsche frei, die ich umsetzen würde. So, wenn Sie sich gerade das nochmal vor Augen führen, was Sie gerade ins Wort brachten, welche 3 Wünsche würden Sie gerne der guten Fee mitgeben?
Ich hätte den Wunsch, dass Die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Dienste, das sind nämlich genau die Dienste, die diese Gestaltungsmöglichkeiten auch ermöglichen, dass die verbessert und anerkannt werden. Wir brauchen wieder einen Vorrang für gemeinnützige Anbieter und Dienste auch in den Sozialgesetzbüchern.
Back to Korporatismus.
Nicht Korporatismus, aber ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, um auch Vielfalt zu organisieren, denn die Vielfalt hat man insbesondere dann, wenn man Menschen ermöglicht, in den Vereinen vor Ort, in den einzelnen Möglichkeiten und Ideen, die sie haben, die auch verwirklichen zu helfen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das gilt gerade auch für Vereine. Das haben wir nicht mehr. Da brauchen wir diesen Vorrang für gemeinnützige Dienste. Damit, da ist es meine Überzeugung, werden wir auch Innovation und Kreativität schaffen. Ich glaube, wir müssen die besondere Qualität des Sozialstaates und des sozialen Ausgleichs wieder entwickeln, helfen. Das wäre der große zweite Wunsch. Und das bedeutet, dass wir Toleranz, Offenheit und Vielfalt und die Gleichwürdigkeit der Menschen und Lebensmodelle wieder anerkennen müssen. Und damit geht nicht einher, dass wir ein so hohes Maß an sozialer Ungleichheit, wie wir es haben, weiter auf sich beruhen lassen. Wir leben jetzt schon seit vielen Jahren mit einem stagnierenden Maß an Kinderarmut, als ob man sich damit abgefunden hatte. Die Kindergrundsicherung, die in der letzten Legislaturperiode auf den Schienen war, ist zum Stehen gekommen und wir erleben keine Bemühungen, das auch wieder aufzugreifen. Und das ist fatal. Und als dritter Punkt würde ich mir wünschen, dass die Freiheits- und Gestaltungsräume für dieses Engagement wieder ausgeweitet werden. Das ist im Moment viel zu stark eingehegt. Es braucht zu lange, bis auch konkrete Probleme, die vor Ort bestehen, angegangen werden, bis sie umgesetzt werden. Wir haben einen großen Verschiebebahnhof an Zuständigkeiten und Verantwortung. Wir müssen das wieder zurechenbar machen und damit auch allen Menschen, die sich engagieren vor Ort, die Möglichkeit geben, Veränderungen vor Ort gemeinsam zu erkämpfen und dann sehr schnell umzusetzen. Sonst werden wir dem Unbehagen und der Kritik, auch der Unzufriedenheit mit der Demokratie nicht Herr werden.
Okay, dann drücke ich mal die Daumen, dass die gute Fee bald vorbeikommt.
Ich bin sicher, sie hat es gehört.
Na, das glaube ich auch, ja, spätestens wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Ich würde Sie bitten, mal folgenden Satz zu vervollständigen. Der Satz beginnt mit: Erfolgreiches Leadership ist für mich,
wenn ich die vielfältigen Kompetenzen der Kolleginnen und Kollegen zum Strahlen bringen kann und wenn ich darüber hinaus den Verband erfolgreich weiterentwickle im Sinne der vielen genannten Kriterien, die wir in dem Gespräch schon hatten.
Sehr gut.
Langer Satz.
Vielen Dank. Genau, bei Ihnen hätte ich vorher sagen müssen, nur ein Nebensatz. Aber ich lerne ja auch dazu. Ein Aspekt, Sie haben vorhin das Thema technische Entwicklungen angesprochen, der darf natürlich nicht fehlen in diesem Podcast, wenn es um Zukunft gestalten, Leadership geht. Das sind zwei magische Buchstaben. Sie denken oder Sie wissen wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, K und I. Ja. Und bei KI hatte ich in den letzten Wochen doch viele Diskussionen, wo es um das Thema, ja, es ist irgendwie alles hoffnungsvoll und KI wird quasi alles retten, vom Klimawandel über medizinische Fragestellungen und dergleichen. Und am anderen Ende des Spektrums waren doch viele auch sehr, wie soll ich sagen, ja, fast schon, also mehr als besorgt, sehr verängstigt, würde ich fast sagen, die gesagt haben, wenn KI dafür Sorge trägt, dass ganz viele menschliche Arbeitsprozesse und Tätigkeiten eigentlich gestaltet werden, wird das dafür Sorge tragen, dass auch die Menschen gar nicht mehr, wie soll ich sagen, so viel arbeiten können, wie sie es vorher gemacht haben. Unser ganzes Sozialsystem beruht aber eigentlich auf der Erwerbsarbeit und auf Steuern, die darauf erhoben werden und dergleichen mehr. Was passiert dann eigentlich mit dem Sozialstaat und so weiter? Haben Sie darauf eine Perspektive oder Einschätzung?
Ich bin da sehr optimistisch, denn wir müssen sehen, dass das, was KI im Moment macht, und das ist ja immer noch in weiten Bereichen letztlich eine ausdifferenzierte Mustererkennung, da wird die technische Entwicklung ja noch so viel weitergehen, dass das unheimliche Erleichterungen bringt. Denn das, was KI jetzt schon uns abnehmen kann, das sind ja häufig Routinetätigkeiten, die einen auch als Beschäftigten nicht immer fordern, die häufig lästig sind. Denken wir dran, Protokolle zu schreiben.
Ah ja, Klassiker.
Anderes mehr. Und das ist eine Qualität, wenn man da neue Freiräume gewinnt, die man dann mit anderen auch kreativen Tätigkeiten dann gewinnen kann. Und wenn KI das unterstützen kann. Wir sehen auch, dass KI beispielsweise im Übersetzungsbereich, wenn Menschen mit Beeinträchtigungen, aber auch Menschen aus anderen kulturellen Zusammenhängen plötzlich andere Kommunikationswege haben, viele Sachen ihnen viel näher gebracht werden können, dass das eine unheimliche Qualität ist. Und wir sehen als freie Wohlfahrtspflege, dass wir ja unter einem großen Druck stehen, uns dann weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass die freie Wohlfahrtspflege hervorragend geeignet ist, mit diesen Potenzialen, die KI und Digitalisierung umgeht, umzugehen, weil wir gewohnt sind, mit Vielfalt zu hantieren, weil wir gewohnt sind, in Koproduktion Dinge zu produzieren und nicht irgendetwas fertig fürs Regal und dann für den Vertrieb zu organisieren, sondern dass wir das immer mit Menschen zusammen machen. Und da ist Digitalisierung etwas, was uns ermöglicht, das noch besser, noch umfangreicher, noch schneller machen zu können. Und das sind die positiven Potenziale, die ich bei Digitalisierung und bei KI sehe. Und ich sehe auch, dass wir da sehr viel schneller vorangehen können als beispielsweise der Staat selbst, als die öffentliche Verwaltung und da auch an Flexibilität gewinnen können. Das brauchen wir in dieser Zeit und das können wir als freie Wohlfahrtspflege. Wir haben nicht mehr die Zeit wie dann damals 2006, da ist der letzte Brockhaus dann gedruckt worden. Da hatte man jede Frage noch eine Antwort, die in einer klaren Definition da stand. Jetzt haben wir sehr vielfältige Möglichkeiten. Zum Teil werden die Antworten, die KI einem gibt, auf das, was man hören will, zugeschnitten. Das ist natürlich fatal. Aber mit dieser Vielfalt dann umzugehen, das ist eine Kompetenz, die hat freie Wohlfahrtspflege und die ist total wichtig für die Zukunft.
Positioniert sich eigentlich, also ich frage einfach mal interessenshalber, der Paritätische so quasi im Hinblick auf diese gesellschaftlichen Herausforderungen, die damit auch einhergehen? Ich habe das vorhin ein bisschen Verängstigung genannt am anderen Ende des Pols, also quasi Menschen haben Angst um ihre Arbeitsplätze. De facto ist es ja auch schon so, dass immer mehr Unternehmen gewisse Tätigkeiten auch an die KI, wie soll ich sagen, auslagern, ja, sodass menschliche Tätigkeiten tatsächlich ersetzt werden. Daraus könnten sich ja auch neue soziale Fragen ergeben. Haben Sie das auf dem Schirm, um es mal so zu fragen?
Soziale Fragen sind immer mitten unter uns. Gerade im Paritätischen ist das Kerngeschäft. Wir sind nicht naiv, wir sind nicht blind. Wir sehen, dass das zu Verschiebungen zwischen Berufsfeldern, zwischen Tätigkeitsbereichen führt. Wir sehen, dass einige Tätigkeiten dann auch wegbrechen werden. Ich glaube nicht, dass die Berufe dann wegbrechen. Die werden eine andere Gestalt gewinnen. Und ich sehe auch, dass wir da an Produktivität zusätzlich gewinnen können. Ich finde auch, dass man an Kreativität gewinnen kann. Jetzt ermutige ich auch Kolleginnen und Kollegen einfach mal, die KI auch für das, was man in Anführungszeichen dann Spielereien nennt, zu nutzen, einfach um mit der Technik wahrzunehmen und die Potenziale zu erkennen. Ich habe auch großen Spaß daran, in der Bilderstellung dann zu arbeiten. Und da sieht man, das ist nicht schwarz-weiß, aber die Gefahren muss man ernst nehmen. Und wir werden versuchen, das, soweit es geht, zu antizipieren. Aber immer darauf achten, dass wir den Prozess aktiv mitgestalten, nicht zu Getriebenen werden, denn das ist ganz wichtig. Wir werden die Uhr nicht anhalten können, wir werden die Zeiger nicht festhalten können, da wo sie stehen, sondern den Herausforderungen müssen wir uns stellen.
Ja. In einer Zeit von KI und von, wie soll ich sagen, vielleicht auch etwas widersprüchlichen Botschaften, die man so als junger Mensch vielleicht hören kann, welche Botschaft oder welchen Rat würden Sie denn einem jungen Menschen mitgeben, warum er oder sie in die soziale Arbeit sich im Bereich der Wohlfahrt engagieren sollte?
Die soziale Arbeit und die Wohlfahrtspflege ist der Zukunftsbereich, den wir haben, denn Sie haben ja die Potenziale auch der Disruption durch künstliche Intelligenz genannt. Das, wo menschliche Zuwendung, wo aktives menschliches Tun immer gebraucht werden wird, das ist tatsächlich die soziale Arbeit. Wir haben da ein hohes Bedarf an wirklich menschlicher Tätigkeit. Wir sehen, dass der Bedarf danach unheimlich steigt mit dem demografischen Wandel. Das ist ein zukunftssicheres, ein gutes Entwicklungsfeld für den Beruf. Wir sehen auch, dass Berufsfelder, die lange Zeit viel zu schlecht beleumundet waren, jetzt ein anderes Bild gewinnen, nachdem man merkt, dass in der Pflege auch überdurchschnittliche Gehälter inzwischen gezahlt werden, dass soziale Arbeit auch endlich aus dem Nischendasein rauskommt. Wir sehen, welche Bedeutung die Arbeit mit Kindern hat, dass das nicht eine Verwahrtätigkeit sein darf, sondern dass das professionelle Bildungs- und Erziehungsarbeit ist. Und unsere gesamte erfolgreiche Gestaltung der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung hängt davon ab, dass man genau diese Potenziale, die soziale Arbeit da hat, in Erziehung, in Bildung, in Pflege, in der Förderung des Zusammenhaltes, dass man die weiterentwickeln hilft. Und da wird es soziale Arbeit nicht nur immer brauchen, sondern auch immer stärker brauchen in den nächsten Jahren. Deshalb kann ich alle nur einladen und motivieren, da mitzutun. Ist nicht zuletzt ein wirklich spannendes Arbeitsfeld und eins, was persönlich auch hochbefriedigend ist.
Sehr gut, das ist doch schon mal eine positive Einschätzung. Zum Abschluss ist es Tradition hier in diesem Podcast, den Blick in die imaginäre, sich hier auf dem Tisch befindliche Glaskugel zu werfen. Ja. Lieber Dr. Rock, wo geht denn die Reise hin im Bereich der Wohlfahrtspflege, der Sozialpolitik in Deutschland in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Was sehen Sie in der imaginären Glaskugel?
Ich stamme gebürtig aus dem kleinen Dorf Helsen und die Einwohner sind naturgemäß die Hellseher. Insofern fühle ich mich da sehr gut aufgestellt.
Als ob ich es gewusst hätte.
Für diese Antwort und gut, dass wir das zum Ende hin noch klären konnten. Ich bin ein Optimist. Ich gehe nicht deprimiert oder frustriert in meine Tätigkeit rein und werde so hoffentlich auch nicht wieder rauskommen. Und ich bin der Überzeugung, dass wir genau das erkennen werden, die große Qualität des sozialen Zusammenhaltes, dass wir die Polarisierung schrittweise, das wird lange dauern, aber überwinden können, indem wir soziale Ungleichheit beseitigen helfen. Ich finde auch, wir sollen da nicht zu bescheiden sein. Wir können uns den Sozialstaat, wie wir ihn haben, leisten. Wir müssen ihn uns auch leisten. Und wir können beispielsweise auch Armut tatsächlich abschaffen. Das ist eine Überzeugung, die ich habe. Das versuche ich gerade auch zwischen 2 Buchdeckel dann nochmal zu pressen. Das wird auch hoffentlich zum Ende des Jahres dann erscheinen. Und ich denke vor allem, dass man die Qualität der gemeinnützigen Tätigkeiten und Organisationen wiederentdecken wird. Ich glaube, dass wir es uns im Sozialstaat auch aus finanziellen Gründen nicht leisten können, zum Teil 2-stellige Renditen an die gewerblichen und Gewinninteressen dann auszuschütten, dass wir das, was Gemeinnützigkeit an Qualität hat, da auch aus den genannten Gründen für die lokale Demokratie weiterentwickeln können. Und dass dann viele der Spaltungen, auch der Frakturen, die es in unserer Gesellschaft gibt, dass wir die heilen und überwinden können. Und wenn wir uns da in unserer Gleichwürdigkeit anerkennen und uns die Lust an der Innovation und an der Vielfalt bewahren, dann ist das doch ein positives Bild von der Zukunft, die ich habe. Das kommt nicht wieder morgen nach durchschlafener Nacht. Da werden wir für kämpfen müssen. Das wollen wir auch tun. Dafür sind wir aufgestellt und daran arbeiten wir hart. Und das ist auch das, was mir besonders wichtig ist und wofür ich im Verband in meiner Rolle als Hauptgeschäftsführer dann mit großer Motivation werben möchte.
Sehr schön. Ein doch, wie ich finde, herausfordernder Zukunftsblick, aber ein in der Summe positiver Zukunftsblick als Zielsetzung. Lieber Herr Rock, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hat Spaß gemacht.
Das kann ich nur zurückgeben. Herzlichen Dank und ich freue mich auf viele weitere Debatten.
Sehr gut. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse an ConTalk, Menschen, die Zukunft gestalten im Leadership. Und wie Sie heute gehört haben, uns gehen die Arbeit nicht aus, die Herausforderungen bleiben. Aber wenn wir uns unterhaken, können wir das gemeinsam auch gut gestalten. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. ConTalk.